Da ist erneut dieser eine Vers in der Schrift, wo es im Alten Testament heißt, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, und jetzt kommt das Versprechen, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. In Jeremia 29. Gottes Versprechen hier ist, dass er sich finden lässt, sofern wir was tun, sofern wir ihn suchen. Das ist das Abkommen. Aber was ist, wenn wir uns nie aufmachen, ihn zu suchen? Welche Folgen hätte das? Ihr Lieben, das ist die Geschichte von den Folgen, wenn Gottes Volk nicht nach Gott sucht. Und der Vortrag trägt den Titel Unempfänglich für den Geist Gottes, der vorherrschende Geist in Minneapolis. Und heute kommen wir endlich in die heiße Phase. Das heißt, der aufgestaute Konflikt der letzten Jahre würde sich jetzt in diesen Tagen endlich entladen. Und der Generalkonferenz, hatten wir gesagt, ging die Predigerversammlung für 7 Tage voraus, für eine Woche. Wir sprachen von 500 Besuchern und 96 Delegaten, die anwesend wären, und sie würden 27.000 Gemeindeglieder weltweit repräsentieren. Und Treffpunkt war dieses neu errichtete Gemeindegebäude in Minneapolis. Und Ellen war extra anwesend. Gott hatte sie nach seiner Vorsehung aus Europa kürzlich zurückkehren lassen und sie würde 20 Mal sich an die Versammelten richten und würde probieren, auf die Geschwister einzuwirken. So könnte man ihr Wirken zusammenfassen. Und zwar einerseits auf die Wagoner-Jones-Fraktion, sehr stark in der Minderheit, auf der anderen Seite auf die Butler-Smith-Fraktion, die starke Mehrheit und der Überhang. Ihre Themen waren, zur Wiederholung, die 10 Königreiche, das Heilen der tödlichen Wunde, die Göttlichkeit Jesu, die Rechtfertigung aus dem Glauben und jetzt kommt das große und, das Gesetz im Galaterbrief. Und damit war die Eskalation vorprogrammiert. War es weise, das auf die Agenda zu setzen? Und die Themen waren okay, dem hätte jeder zugestimmt. Aber die Sicht von Jones und Wagoner waren einfach nicht okay. Das waren Sichten, die hättest du nicht vertreten dürfen. Denn sie griffen die etablierte Sicht an. Und zwar Nummer 1, vor allem Wagoner, das Gesetz in Galater. Und Nummer 2, vor allem Jones, die 10 Hörner aus Daniel 7. Dazu eine kurze Vorgeschichte. Selbst die Geschichte hat seine Vorgeschichte. Die GK fragte Jones im Jahre 1884 an, ob er nicht eine Artikelserie schreiben könnte, über wie sich Prophetie erfüllt hat, über die Jahrhunderte bis in ihre Tage. Und Jones studierte daraufhin, weil er sich gut vorbereiten würde, das Daniel-Buch tiefer. Und er kam dabei beim Studium zu dem Schluss, dass die adventistische Sicht über die 10 Hörner falsch war. Hätte das jemand für möglich gehalten? Denn ein Königreich von den 10 Königreichen wurde falsch identifiziert. Also nahm er, wer war verantwortlich für die etablierte Sicht? Uriah Smith. Nahm er mit Uriah Smith Kontakt auf, schickte ihm eine WhatsApp-Nachricht. Wie siehst du das, mein lieber Bruder? Das Problem ist, Jones bat um Beweise für die bisherige Sicht, aber Uriah Smith würde nicht reagieren. Dann würde ihn Jones erneut kontaktieren. Nun würde er eine Reaktion von Smith bekommen und Smith würde sagen, er hat für sowas keine Zeit. Sozusagen, er hat jetzt wichtigere Dinge zu tun. Somit würde Jones, jetzt war er frei, er hat die Kontaktaufnahme gewagt, seine Sicht über die 10 Hörner im Science veröffentlichen. Jetzt könnt ihr euch schon mit der Erfahrung von bisher vorstellen, wie auch dieses Thema mit der Veröffentlichung erstmal eskalieren sollte. Er gab ihm ja die Gelegenheit zur Stellungnahme, die hat er nicht ergriffen. Aber Uriah Smith wiederum war davon jetzt, so ist es manchmal unter den Brüdern, unter den Männern, war davon jetzt wiederum irritiert. Also was tat er jetzt? Jetzt reagierte er sehr wohl und zwar gleich ganz offiziell in der anderen Zeitschrift, im Review und würde seine Sicht darlegen über die 10 Hörner. Smith hatte dabei eine große Sorge, nämlich, dass die Gegner die Veränderung in der Theologie der Adventisten registrieren würden. Und zwar in der Sicht, die sie doch für 40 Jahre vertreten hatten. Und die Gegner würden, wenn man nur ihnen genügend Zeit geben würde, dann auch alle anderen Punkte bei uns kaputt machen können. Jones vertrat hingegen eine andere Sicht. Er sagte, der eigentliche Kampf steht erst noch bevor. Und das nationale Sonntagsgesetz war ja bereits in Planung. Und dieses würde die Adventisten in den Mittelpunkt stellen, und zwar des öffentlichen Interesses. Und dann würde von jedermann unsere Lehren geprüft und auf den Kopf gestellt werden. Und zwar jeder einzelne Glaubenspunkt. Und dann würde man historische Fakten verlangen. Und dann könnte es kein Beleg sein, zu sagen, na, wir Adventisten glauben das schon seit 40 Jahren, das muss doch Beleg und Garant genug sein. Wenn die Krise kommt, sagt Jones, werden unsere Ansichten untersucht werden von Männern, die bestens vertraut sind mit der Geschichte. Wenn wir dann den Verlauf der Geschichte betrachten, um zu beweisen, dass wir richtig liegen in unserem Verständnis über die dritte Engelsbotschaft, werden wir, wie bitte, bessere Gründe vorlegen müssen, als nur zu behaupten, dass wir das ja schon seit 40 Jahren predigen. Und Jones hat recht. Willie White studierte auch dieses Thema im Sommer 1888. Und er kam zu folgendem Schluss. Unser Studium über die 10 Hörner erweckte mein Interesse, sodass ich mir die Zeit nahm, die Fakten über das Aufkommen und Fortbestehen der 10 Königreiche zu studieren. In diesem Studium wurde mir bewusst, dass Ältester Jones bessere historische Belege für seine Position aufweisen konnte als Ältester Smith. Kann das sein? Ihr Lieben, an diesem Punkt im Zeitverlauf wäre es rein theoretisch möglich, dass Jones, was die 10 Hörner angeht, recht hat und dass Wegener, was das Gesetz in Galater angeht, auch recht hat? Der Unterschied von Willie zu den anderen Brüdern war der, dass Willie willig war, die Fakten zu hören. Und er war frei von Vorurteilen. Zu welchem Ergebnis würden die anderen Brüder kommen, wenn sie sich von den Fakten beeinflussen lassen würden und nicht von ihren Vorurteilen den Boten gegenüber? Aber gehen wir zusammen die Ereignisse chronologisch durch. Die erste Begegnung auf der Predigerversammlung war ein gewisser Geist. Und Ellen würde den später nennen als den Geist von Minneapolis. Und dieser beunruhigte Ellen. So lesen wir, in Minneapolis trafen wir eine große Delegation an Predigern, soweit normal. Aber jetzt, gleich zu Beginn des Treffens, nahm ich einen Geist wahr, der mich belastete. Sie würde diesen Geist später genauer definieren. Aber die Auswirkungen dieses Geistes können wir uns jetzt schon gemeinsam betrachten. Denn einen Tag nach dem Schreiben dieser Zeilen, die wir gerade gelesen haben, erhält Ellen am 12. Oktober ein Brief. Und dieser Brief offenbart die Herkunft von diesem Geist. Und der Absender war der Generalkonferenzpräsident George Butler. Butler war nicht dabei. Krankheitsbedingt musste er zu Hause in Battle Creek bleiben. Und in dem Brief, den er jetzt an Ellen schickte, machte er sie dafür verantwortlich, für seinen Krankheitszustand, weil sie hatte doch ihn und Uriah Smith ermahnt, wegen dem Umgang mit Jones und Wegener, und zwar Anfang 1887. Dadurch wurde er krank. Neben diesen Beschuldigungen sprach er eine Warnung aus, und zwar eine Warnung vor Jones und Wegener. Passt vor diesen beiden Brüdern auf. So lesen wir, es gibt lediglich 2 Ansichten über das Thema des hinzugefügten Gesetzes. Das war immer noch ihr Mikrokosmos, immer noch das Gesetz, als gäbe es nichts anderes seit Jahren. Die eine Ansicht vertritt Ältester Wegener, der meint, dass das hinzugefügte Gesetz sich auf die 10 Gebote bezieht. Und die andere Ansicht, die meint, dass sich das hinzugefügte Gesetz auf die Gesetze bezieht, die vornehmlich für die Juden gedacht waren, das Zeremonialgesetz. Er war immer noch bei der Frage des Gesetzes. Er war immer noch bei der Frage, wird seine Autorität hier untergraben? Und was sind das für schlimme Aufrührer? Und die müsste man endlich kalt stellen. Wie weit war dieser Butler entfernt vom Geist der Juden, der Pharisäer, die ständig worum besorgt waren? Die Pharisäer, sie waren ständig um das Gesetz besorgt. Und die größte Bedrohung für dieses Gesetz vor 2000 Jahren war wer? Jesus Christus selber. Wie paradox. Könnte es sein, dass sich die Geschichte anders wiederholt, als wie wir es erwarten? Und wir schon längst in der Wiederholung der Geschichte sind, aber keiner hat damit gerechnet. Das Aufbringen, sagt er weiter, dieser Frage während der letzten 4 Jahre ist böse und nur böse. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich als Ursache der Verunsicherung von vielen unserer Leute herausstellen und ihren Glauben zerstören wird. Jetzt holt er weiter aus. Seelen werden verloren gehen und die Wahrheit deswegen aufgeben. Auch wird es die Tür öffnen, damit andere Innovationen einkehren können und die alten Gründe unseres Glaubens niedergerissen werden. Butler war sich seiner Sache gewiss. Er hatte eine klare Glaubensüberzeugung, er hat eine feste Sicht auf die Dinge und er wäre imstande, die Situation richtig einzuschätzen. Aber erneut, was ist, wenn Butler und wenn sich alle anderen Leiter irren sollten. Und irgendwann, ihr Lieben, in der Zukunft, vielleicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten herauskommen würde, dass Sie, inklusive George Butler, falsch lagen. Und dass Butler letztlich wider seines Bekenntnisses gegen Gott gekämpft hat und für Satan. Was wäre, wenn, ihr Lieben, eine kurze Vorausschau, ein paar Jahrzehnte in die Zukunft. Wir befinden uns am Sterbebett von George Butler. Und er würde zu der Erkenntnis kommen, am Sterbebett, dass seine Sicht falsch lag und dass er durch seinen Einfluss großen Schaden angerichtet hat. Auch, aber jetzt ist er noch dieser alte Butler, wenn das Vertrauen unserer Leute an die Zeugnisse selber, auch wird es das Vertrauen unserer Leute an die Zeugnisse selber niederreißen. Ich glaube, dass die ganze Sache mehr dazu beitragen wird, das Vertrauen in deine Arbeit, Ellen, niederzureißen als alles andere, was seither aufgekommen ist, sofern die Frage über das Gesetz in Galater aufrecht erhalten wird. Wer kann solch einer Argumentation widersprechen? Welche Position hättest du eingenommen? Butler und alle Leiter hatten diese Position, sie waren sich einig. Nur eine Minderheit hatte einen anderen Standpunkt. Zudem war diese Minderheit etwas geistesgestört, zumindest aus Sicht der Leiter. Oder zumindest war sie böse, zumindest darauf können wir uns einigen. Zudem waren seine Argumente gut. Die Glaubenssäulen würde es einreißen. Das ist immer richtig, wenn jemand dieses Argument vorbringt. Das hört sich immer gut an. Und es würde die Gemeinde verwirren. Und es würde die Welt gegen die Adventisten aufbringen. Und es würde eine Abkehr gegen den Geist der Weissagung hervorrufen. Sie würden ihren Glauben verlieren. In der Zeit der wahren Krise, 1888, war es fast unmöglich, das ist jetzt unsere erste Lehre für den heutigen Abend, war es fast unmöglich, die Verführung zu durchschauen. Menschlich war es nicht möglich. Nur mit Gottes Hilfe wärest du in dieser Krise imstande gewesen, Wahrheit von Lüge zu trennen und zu durchschauen, wer ist hier auf der richtigen Seite. Und das ist die Lehre für uns heute. Wenn die wahre Krise zurückkehrt im großen Maßstab und das Sonntagsgesetz im großen Maßstab über diese Welt von einem Land zum nächsten Land, so ist es uns offenbart, erfolgt, wird es erneut fast unmöglich sein, die Verführung zu durchschauen. Es wird menschlich unmöglich sein. Und nur mit Gottes Hilfe wirst du imstande sein, die Verführung zu sehen. Und genau das meinte Christus, als er 2000 Jahre vorher in Vorausschau auch auf 1888 und auf unsere Zeit sagte, wenn möglich würden die Auserwählten verführt. Die Auserwählten werden nicht verführt durch die Frage, heißt es jetzt nun LGBTQ oder LGBTQIA+, das ist keine Versuchung, keine Verführung. Sie werden auch nicht durch die Frage hervorgerufen und verführt, ob es nun richtig ist oder falsch ist, dass die Gemeinde sich für andere Orientierungen, lassen wir uns das jetzt mal so stehen, öffnet oder nicht. Oder ob es richtig oder falsch ist, dass die Verkündiger unbequemer gegenwärtige Botschaften in der Gemeinde Redeverbot bekommen. Auch Christus erhielt Redeverbot. Das ist nichts Neues, es gab es immer schon. Selbst bei den Reformatoren, das war alles Redeverbot, durftest es nicht mehr sagen, weil die Wahrheit unbequem ist. Damit lockst du keinen Auserwählten vom hinter dem Ofen hervor. Für die Auserwählten muss Satan einen Gang zulegen. Und genau das steht bevor. Und genau das war damals, wo Gott es schon beenden wollte, wo Satan einen Gang zugelegt hat und auf einmal niemand mehr menschlich imstande war, diese Versuchung zu durchschauen. Das heißt, sämtliche Leiter mit all ihren Verdiensten standen auf der falschen Seite. Hätte man uns das 10 Jahre vorher gesagt, dass das passieren wird, 1888, hätte jeder gesagt, das ist unmöglich. Aber genau so geschickt waren die Versuchungen und die Verführungen. Wenn man bedenkt, sagt er weiter, dass diese Frage über das Gesetz durch die Zeugnisse schon vor Jahren geklärt wurde und nun unsere Leute den Eindruck vermittelt bekommen, dass genau die andere Sicht unterstützt wird, so wird es den Glauben vieler leitender Arbeiter in die Zeugnisse zerstören. Auch hier war Butlers Prämisse, sein Fundament komplett falsch, weil diese Frage war eben nicht geklärt worden vor Jahren. Und Butler hat letztlich, wenn sicherlich auch unbeabsichtigt, das trauen wir ihm alle zu, es war unbeabsichtigt, letztlich eine Lüge verbreitet. Wer würde nun den Menschen vertrauen? Und wer nun den Menschen vertraut, der positioniert sich automatisch falsch. Viele werden sich gesagt haben, von den Menschen damals, von den Geschwistern, Butler, er wird's schon wissen. Aber was ist eben, vielleicht bis heute, wenn die Leiter es doch nicht so gut wissen? Und wie schön, dass Gott noch Leiter in seiner Gemeinde hat, die nach Gottes Ratschluss bestellt sind. Aber das trifft nicht auf alle zu. Zu Jesu Zeiten nicht, zu unseren Zeiten nicht. Seit Beginn der Erde hat Satan womit gearbeitet? Mit einem Mittel. Und dieses Mittel lautet Lügen. Und somit war er seither imstande, Menschenmassen, Milliarden von Menschen über die Jahrtausende auf den falschen Kurs zu bringen. Und 6000 Jahre später, ihr Lieben, ist die Welt voll von Lügen, voll von Verdrehungen, voll von Unwahrheiten, von Halbwahrheiten, die über wen verbreitet werden? Nur noch über irgendeine Schlange? Nein, über Politik, über Medien, selbst über die Wissenschaft werden diese Unwahrheiten in alle Welt posaunt. Überall ist nun bekannt, sagt Butler weiter, dass es eine große Spaltung unter uns und Differenzen in unseren Kirchen über dieses Thema gibt. Seelen wurden in Zweifel versetzt. Bruder Jones behauptet dann noch, dass die Hunnen nicht zu den 10 Königreichen aus Daniel 7 gehören und widerspricht damit dem lang bewährten Glauben unserer Leute, der seit 40 Jahren gehalten wird. All das, was er sagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist zutiefst überzeugend. Aber überzeugend heißt nicht, dass es wahr ist. Das Überzeugendste, was an deinen Verstand appelliert, weswegen die Schrift sagt, wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen, mag komplett falsch sein. Auch die Schlange in Eden, war sie überzeugend, ja oder nein? Sie war gewaltig überzeugend, dass die beiden intelligentesten Menschen jemals auf diesem Planeten sich auf diesen Kuhhandel eingelassen haben. Butlers Brief, 39 Seiten, stark. Er war krank zu Hause in Battle Creek. Er hatte viel Zeit, diesen Brief zu schreiben und er hatte große Sorgen. Er war der besorgte Leiter. Das war die Rolle, die er gespielt hat. Und nun würde sich zeigen, warum Gott seine Boten hat und warum Gott mit diesen Boten nicht manipulierbar ist. Und dass Gottes Boten wirklich Gottes Sicht repräsentieren. Denn Ellen sagt zu diesem Brief, 39 Seiten stark, Bruder Butler hat mir einen langen Brief geschrieben, einen wirklich merkwürdigen Brief voller Anklagen und Vorwürfe mir gegenüber. Aber, und Gott sei Dank für dieses Aber, diese Dinge bewegen mich nicht. Ich glaube, dass es meine Pflicht war, zu kommen und ich bin nicht besorgt über die Zukunft. Wie bitte? Auf all die Punkte, du musst da aufpassen und die Glaubensabkehr und die Welt und all dies, sagt sie, Ich bin nicht besorgt. Mich bewegt es noch nicht mal, was Butler schreibt. Wer von uns hätte in diesem Moment diese Zeilen verfasst? Ich kann sagen, ich wäre vermutlich auch auf das Boot aufgesprungen. Wir alle wären auf den Zug aufgesprungen. Alle blasen doch in dieses gleiche Horn. Und die Gemeinde ist sich einig, selbst die Welt ist sich einig. Nur der Bote Gottes sagt, mich bewegt das nicht. Wie trocken, auch was für ein schöner Charakter. Klarer Standpunkt, aber ohne ausfällig zu werden. Mich bewegt es nicht. Fertig aus, alles ist gesagt. Das ist genügend Abstand zur Position. Wie wären manche Krisen in der nahen und langen Vergangenheit verlaufen, in der Gemeinde, in der Welt, wenn Gott seine Boten bis heute gehabt hätte, die aufgestanden wären und die Dinge zurechtgerückt hätten? Wie schnell wäre so häufig der Spuk aus gewesen? Sie konnte die Sorge von Butler nicht teilen. Sie sah die Gefahren einfach nicht. Und damit war das Kartenhaus dabei, in sich zusammenzustürzen, was sich aufgebauscht hatte. Und Butler befürchtete einen Autoritätsverlust von Allen, wenn man Jones und Wegener weiter gewähren lassen würde. Aber was ist, wenn der Glaube an die Geist der Weissagung längst untergraben worden war? Denn das Gerede längst war, dass Jones und Wegener Allen beeinflusst hätten. Warum? Weil sie gemeinsam aus Kalifornien mit dem Zug angereist waren zur Generalkonferenz. Und deswegen ist die Sicht von Allen falsch, weil sie ihr in den Ohren gelegen waren. Und genau das erklärt den Geist von Minneapolis. Denn Allen erhält diesen Brief, aber diesen Brief, aus dem wir gerade zitiert haben in Auszügen, der ging auch an alle Delegaten. Und darin wurden sie von Butler aufgefordert, haltet an den Glaubenssäulen fest. Das war die Botschaft. Somit waren die Herzen verschlossen. Christus persönlich hätte ihnen während der GK predigen können. Sie hätten die Botschaft nicht angenommen, weil sie bereits verbohrt waren und verblendet waren. Und daher, ein wichtiges Resümee, war der Ausgang der Generalkonferenz bereits von Beginn an entschieden. Egal, was da gelaufen wäre. Allen schreibt in ihrem Brief an Butler, ich bin ernsthaft besorgt um dich und Ältesten Smith, denn ich weiß durch das Licht, das Gott mir gegeben hat, dass du in einer Weise verfährst, die nicht nach Gottes Willen ist. Dein Verständnis wurde verwirrt. Du musst nicht meinen, dass der Herr dich in die Position gesetzt hat, die du gerade für dich beanspruchst, zu entscheiden, ob neues Licht dem Volke Gottes gegeben werden darf oder nicht. Der Geist und Einfluss der Prediger, die zu dieser Versammlung gekommen sind, ist, Licht zu verwerfen. Butlers Sicht war, Jones und Wegener würden Irrlehren lehren. Und Allen sei verwirrt. Aber er selber sei der letzte Kämpfer fürs Gute. Gottes Sicht hingegen, und jetzt dreht sich alles um 180 Grad, war, Butler ist verwirrt. Und er ist ein falscher Wegweiser. Auf ihn kannst du dich nicht verlassen. Das sind die inspirierten Zeilen, von denen wir gerade gelesen haben. Das heißt, Gottes Absicht war, Licht zu geben. Kürzeste Zusammenfassung, was 1888 geschah. Aber das Volk hatte die Absicht, Licht zu verwerfen. So heißt es weiter, ich scheue mich nicht davor zu sagen, dass ein Geist in diese Versammlung gebracht wurde, nach dem nicht danach getrachtet wird, Licht zu empfangen, sondern sich dagegen zu verbarrikadieren, damit nicht etwa ein Lichtstrahl durch einen anderen Kanal in die Herzen und Gemüter der Leute kommt, als der, von dem du entschieden hast, dass es der angemessene Kanal sei. Butlers Problem Nummer 1 war das Licht. Und Nummer 2, der Kanal, über den dieses Licht dargeboten wurde. Und beides passte ihm nicht. Deswegen hat er sich gegen beides gewehrt. Das heißt, für Gott tätig sein, heißt nicht, Gott zu kennen. Und wir können anderen nur das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Summa summarum, Butler erkannte Gottes Wirken nicht. Mag Gott uns helfen, dass wir, wenn Gott erneut wirkt, im Großen oder im Kleinen in der Familie, dass wir sein Wirken erkennen. Gestattet es mir, weil die Predigten nicht zusammenhängen mit den Vorträgen, dieses eine Zitat, was auch hier jetzt wichtig ist, nochmal zu bringen. Nämlich, 3 Jahre vorher sagte Ellen über Gottes Volk, dieses Volk, sie werden Gottes Werk nicht erkennen, wenn was passiert, der laute Ruf ergeht. Sie hat es vorausgesagt. Wenn der laute Ruf ergeht, sie werden es nicht erkennen. Wie bitte, wie kann das sein? Und sie bietet die Erklärung, einen Satz später. Warum? Weil der Herr im letzten großen Werk auf eine Art und Weise wirken wird, die den Vorstellungen vieler widerspricht und die von der üblichen Ordnung der Dinge abweicht. Punkt. Gottes Bote hat gesprochen. Das kann niemals sein. 3 Jahre später würden sich ihre Worte aus ihrer Feder haargenau aufs Wort erfüllen. Ellen White schreibt auch über diesen lauten Ruf, es ist unmöglich anzugeben, wie dieses zusätzliche Licht gegeben werden wird. Es mag in einer, wie bitte, ganz unerwarteten Weise kommen, die den Ideen vieler entgegensteht. 1885 niedergeschrieben. Das heißt, der Geist von Minneapolis kämpfte gegen den Geist Gottes. Und Gott registriert das alles. Er registriert alles, was wir tun, zu Hause, in der Gemeinde, auf der Straße, beim Fahren, sonst wo. Engel notierten all dies, was hier geschehen ist. Und ein anwesender Engel beschrieb diesen Geist von Minneapolis als pharisäischen Geist. Und wir kommen nachher zu diesem Engel, der alles mitschrieb, nochmal zu sprechen. Jetzt war es aber erstmal Zeitpunkt für den 15. Oktober. Das Thema würde sein, die 10 Hörner. Und Smith war über dieses Thema sehr erregt. Es ist völlig unnötig, sagt er, sich mit dem Thema der 10 Hörner zu beschäftigen. Dies würde eine Neigung zum Bösen mit sich bringen. Die alten Ansichten haben an einer Überprüfung für 40 Jahre standgehalten. Die neuen Ansichten sollten mindestens genauso lange geprüft werden. Es handelt sich hier nicht um eine Reform, sondern, so schätzte er es ein, um ein Niederreißen der alten Wahrheiten. Ich bin sicherlich nicht bereit, hier ruhig dazusitzen, um mir anschauen zu müssen, wie durch skrupellose Hände die Steine unseres Fundaments herausgerissen werden. Diese Mitschrift von Willie White, es wurde ja noch nicht transkribiert bei der GK 1888, offenbart Smiths Denkweise. Seine Behauptung war, er war nicht informiert worden über die Wahl des Themas. Daher war er im Nachteil, er konnte sich ja nicht vorbereiten. Aber dann folgte eine öffentliche Verteidigung von seiner Sicht über die 10 Hörner. Und er erklärte, wie sehr wohl die Hunnen ein Teil der 10 Hörner wären, aus Daniel 7. Und das beweist, dass das Thema keine Überraschung für ihn war, wenn er dann seinen schön ausgearbeiteten Vortrag halten konnte. Auch Jones schilderte seine Sicht und nach ihm waren die Alemannen Teil der 10 Hörner. Schauen wir mal schnell nach. Ein paar hundert Jahre später. Wer war denn jetzt im Recht? Damals konnte noch keiner bei Google nachschauen, wer ist im Recht. Sind es die Hunnen oder sind es die Alemannen gewesen? Wir können es heute machen und damit Jahrzehnte überspringen. Wer war im Recht? Wäre es denkbar, dass Jones im Recht war? Jones griff dann die vorgegebene Unwissenheit von Smith auf und sagte, Ältester Smith sagt euch, er wüsste nichts über diese Angelegenheit. Ich tue es und ich möchte nicht, dass ihr mir die Schuld gibt für das, was er nicht weiß. Daraufhin stand Ellen auf und ermahnte Jones, nicht so scharf, Bruder Jones, nicht so scharf. Zum Ende der Predigerversammlung probierte Smith dann einen Beschluss zu erwirken, und zwar über die 10 Hörner. Und dieser Beschlussversuch sollte diese Debatte jetzt endlich für zu Ende erklären. Das heißt, die Debatte war noch nicht mal richtig begonnen, sollte sie schon beendet werden. Wegener verhinderte diesen Beschluss. Denn Wegener sagte, bevor das beendet werden kann, bedurfte es eines gründlichen Studiums. Und dann können wir die Debatte gerne beenden. Also wurde ein alternativer Beschluss gefasst. Und nach dem sollten alle während des nächsten Jahres dieses Thema für sich studieren. Und dann endete die Predigerversammlung. Ging doch jetzt schneller als gedacht, oder? Ja, rucki zuck ist es vorbei. Das heißt, wir fangen zusammen, die Predigerversammlung vom 10. bis 16. Oktober. Von Beginn an wurde ein anderer Geist registriert. Ellen gibt dann den Namen später, den Geist von Minneapolis. Butler richtet einen Brief an Ellen und darin warnt sie vor Jones und Wegener. Wir haben gesagt, diesen Brief erhielten auch die anderen Delegaten. Jones schildert dann seine Sicht über die 10 Hörner. Smith möchte diese Diskussion für beendet erklären und sieht sie als unnötig. Manchen kamen zu diesem Zeitpunkt während der Predigerversammlung bereits erste Zweifel, ob der Bericht der Brüder und der Leiter zutreffend sein könnte. Und ein Bruder sagt, Uriah Smith war für mich immer mein Idol. Und ich bin voller Vorurteile auf diese Generalkonferenz gekommen, nämlich, dass Jones und Wegener die Glaubenssäulen niederreißen würden. Aber dann hörte ich Jones beten. Und jetzt sagt dieser Bruder, noch nie habe ich einen Mann so beten hören wie ihn. Dieser Mann betet, als würde er den Herrn kennen. Zitat Ende. Und er fragte sich dann, wie kann so ein böser Mensch so beten? Das heißt, bei den ersten fing es an, Klick zu machen. Der Geist Gottes war bemüht, sie in Zweifel zu bringen von ihren Zweifeln, dass diese Zweifel gar nicht angemessen waren. Wäre es denkbar bis in unsere heutige Zeit, dass das Narrativ nicht stimmt? Dass die erzählte Story, die uns jeden Tag aufgetischt wird, nicht stimmt? Und auch Wegener begann seine Serie über die Gerechtigkeit durch den Glauben. Smith versuchte dann, die Debatte der 10 Hörner für beendet zu erklären. Der Beschluss wurde verhindert und nun beginnt die GK. Seid ihr bereit? Warm angezogen? Habt ihr eure Schutzwesten von zu Hause mitgebracht, dass zumindest der Thorax, der Brustkorb geschützt ist? Wir schreiben Mittwoch, den 17. Oktober 1888. Wie lange hatte der Himmel auf dieses Datum gewartet? Es war 9.30 Uhr, der Beginn der GK, und es würde der Beginn eines der größten Kämpfe und Eskalationen überhaupt sein. Und über den Ausgang würden entscheiden die anwesenden Brüder und die Leiter. Zu Beginn wurden Jones und Wegeners Aufmerksamkeit auf eine Tafel gelenkt und darauf stand geschrieben, beschlossen, das Gesetz in Galater ist das Zeremonialgesetz mit Morrison. Er würde die klassische Sicht verteidigen. Und dann beschlossen, das Gesetz in Galater ist das Moralgesetz mit, und bei diesem leeren Feld sollte sich Wegener eintragen und unterschreiben. Wegener hat es verweigert. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen zum Debattieren. Das ist nicht der Grund, warum ich auf die GK gekommen bin. Zudem kommt die Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem Glauben. Von daher ist es zweitrangig, um welches Gesetz es in Galater geht. Bereits am 15. Oktober begann er seine Serie über die Gerechtigkeit durch den Glauben. Mindestens 9 Vorträge, ganz genau wissen wir es nicht. Alles, was ich euch jetzt sage, ist teilweise Puzzlewerk, herauszufinden, wer hat wann wie häufig gesprochen, weil nicht transkribiert wurde. Ab dem 7. Vortrag von 9 würde Wegener erst über das Gesetz in Galater anfangen, beiläufig zu referieren. Das zeigt, wie unrelevant ihm das war, diese Diskussion. Zudem wäre das Gesetz in Galater nur für den größeren Kontext relevant, aber nicht als eigenständiges Thema. Wichtiger für ihn als das Gesetz in Galater war, dass die Brüder ihre Vorurteile aufgeben würden. Daher wandte sich Wegener an die Geschwister. Bruder Wegener und zwar mit Schwester White wandten sich mit Aufrufen an die Brüder, jung und alt, Gott zu suchen. Könnte das der wahre Ruf sein, dass das die geschlagene Stunde ist? Den Geist der Vorurteile und Opposition beiseite zu schieben und danach zu trachten, die Einheit des Glaubens und Bande der brüderlichen Liebe zu wahren. Diese Aufrufe verhallten. Daher appellierte Ellen erneut an die Versammelten, und zwar am Sabbat, und gibt Einblick hinter die Kulissen und welche Folgen ihr bereits gewählter Kurs letztlich haben würde. So lesen wir, Ellen schreibt und sie sagt, es gibt kein Treffen, an dem Satan, wenn die Gemüter von der Wahrheit beeindruckt werden, nicht anwesend wäre, um die Schwierigkeiten hervorzuheben. Und dann sagt sie in Bezug zu den Juden, sie hatten großes Licht, Segnungen und Privilegien, aber lebten nicht danach. Sie waren nicht empfänglich für den Einfluss des Geistes Gottes. Diese Worte sprach sie an die Versammelten. Und ihr Lieben, wieso spricht sie über die Juden? Was hat das jetzt mit ihnen zu tun, mit den Juden, die Christus verworfen haben? Und sie erklärt es dann, damit möchte ich euch nun sagen, wie schrecklich es ist, nachdem Gott Licht gibt und es eure Herzen und Gemüter beeindruckt, wenn ihr dann genauso tut wie sie, die Juden. Gott, wie bitte? Gott wird seinen Geist zurückziehen, falls seine Wahrheit nicht akzeptiert wird. Das ist die Geschichte von 1888 in Kurzform. Der Geist würde zurückgezogen, wenn die Wahrheit nicht akzeptiert werden würde. Fertig. Und wir fragen uns, von welchem Planet berichtet sie? Weil ihre Einschätzung ist eine komplett andere als die der Brüder. Und die Juden, fast kollektiv, fast alle Juden, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, haben sich in Christus geirrt. Ihre Auffassung war, Christus ist eine Gefahr, seine Lehre ist eine Gefahr und Christus würde nur Unheil anrichten im Volk. Deswegen besser stirbt einer, als dass das ganze Volk verderbe. Wäre es denkbar, dass die Adventisten fast im Kollektiv sich irren würden über Jones und Wegener, dass ihre Lehre eine Gefahr sei und dass sie letztlich nur Unheil anrichten werden? Erneut kamen einige ins Nachdenken. Das zeigt, wie Gottes Geist gewirkt hat. Und sie berichtet später darüber. An diesem Sabbat fühlte ich, dass der Geist Gottes nicht nur auf mir, sondern auf den Versammelten ruhte. Licht, Freiheit und Segen kamen über die Zuhörer. Das folgende Zusammensein zeugte schließlich davon, dass die Worte ihren Platz in den Herzen der Zuhörer gefunden hatten. Gott ging ihnen noch nach. Das heißt, irgendwas schien der Himmel zu beabsichtigen. Und wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn die Juden Jesus nachgegeben hätten? Total interessant, wie wäre es dann verlaufen? Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn die Adventisten dem Geist nachgegeben hätten? Hier eine Idee, ein Vorschlag. Viele gaben Zeugnis, dass dieser Tag, sagt sie weiter, der schönste Tag ihres Lebens war. Es war in der Tat eine besondere Zeit, da wir wussten, dass, wie bitte, die Gegenwart Gottes in der Versammlung war. Ich wusste, dass die besondere Bekundung des Geistes Gottes für einen Zweck war, nämlich die Zweifel zu beseitigen, den Wall des Unglaubens gegenüber Schwester White und der ihr vom Herrn anvertrauten Arbeit beiseite zu schieben. Die Absicht des Himmels war, Zweifel zu beseitigen, Unglauben zu beseitigen, auf Seiten des Volkes Gottes. Christus spricht über das Ende der Welt, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er was finden auf Erden? Wird er Glauben finden? Wir haben diese Worte immer auf die Welt, auf die Ungläubigen bezogen. Aber könnte es sein, dass Christus von uns spricht? Die Miniatur 1888 lehrt uns, dass es selbst der Gemeinde an Glauben fehlte. Aber der Himmel schien es ernst gemeint zu haben. Denn am Sonntagmorgen würde sie erneut sich an die Brüder wenden. Und es heißt hier, jemand sagte, ich dachte, die Gebote wären ein Joch der Knechtschaft. Knechtschaft, dies ist es nur für solche, die das Gesetz brechen. Ellen erklärt weiter, für solche, die das Gebot, die das Gesetz halten, ist es Leben, Freude und Friede. Das Gesetz ist ein Spiegel, in welchen wir schauen können, um unsere Charakterdefizite zu erkennen. Sollten wir nicht dankbar sein, dass Gott solch ein Mittel für uns bereitet hat? Es gibt keine Kraft im Gesetz, sagt sie, wodurch wir gerettet oder dem Übertreter vergeben werden könnte. Das Gesetz vielmehr verweist uns auf das Heilmittel für die Sünde, Reue Gott gegenüber und der Glaube an Christus. Was passiert hier? In der Miniatur wird auf einmal die Sicht über das Gesetz Gottes korrigiert, und zwar nach Gottes Willen. Das heißt, das Gesetz wäre ein Spiegel, es wäre keine Last, es sollte zu Christus führen und Christus wäre das Heilmittel für unser Leben. Das war eine Überraschung für die Adventisten damals. Die Juden hätten viel Licht bedurft, aber sie waren letztlich blind für ihr Bedürfnis. Deswegen konnten sie mit Christus nichts anfangen. Die Adventisten hätten viel Licht bedürft. Da sind ein paar Auszüge des Lichts, das sie bedurft hätten. Aber waren auch sie blind für ihr Bedürfnis und deswegen würden sie das gar nicht annehmen, noch nicht mal zuhören? War es nötig, dass die Kräfteverhältnisse zwischen Christus auf der einen und dem Gesetz auf der anderen Seite erneut geregelt werden müssten in ihrer Zeit nach Gottes Plan? Butler und Smith sahen stets das Gesetz gefährdet, und zwar durch die Überbetonung des Glaubens durch Jones und Wegener. Jones und Wegener hingegen sahen den Glauben gefährdet, und zwar durch das legalistische Verständnis der Brüder. Das waren die beiden Parteien, das waren die beiden Fraktionen. Nach Jones und Wegener war die Aufgabe des Gesetzes, zu Christus zu führen. Aber allein in Christus erfolgt dann die Rettung. Durchs Gesetz kann keine Rettung erfolgen. Noch nie wurde eine Menschenseele auf diesem Planeten jemals durchs Gesetz errettet. Würden Ellens Worte nun fruchten? Würden die Worte vom Sonntagmorgen Früchte bringen? Bereits am Sonntagnachmittag wurde ein neuer Beschlussversuch von Butler vorangetrieben. Und danach sollte im Battle Creek College nur gelehrt werden, was früher schon gelehrt wurde oder zumindest von der GK abgesegnet wurde. Das war eine Spitze gegen Jones und Wegener, denn sie sollten ihre Lehre nicht in die adventistischen Schulen hineintragen. Zudem verbreitete Butler, dass einige Kinder oder einige Eltern, pardon, andersherum geht es ja nicht, nicht die Kinder haben die Eltern von der Schule genommen, sondern die Eltern haben die Kinder vom College genommen, und zwar aufgrund der Lehren von Jones und Wegener. Auch das war eine Spitze gegen Jones, denn er war geplant für nächstes Jahr als Lehrer des Battle Creek Colleges. Auch Ellen war anwesend in dieser Versammlung, als dieser Beschlussversuch eingebracht wurde. Und sie stand auf und sie bat, könnt ihr diesen Beschluss bitte noch mal vorlesen? Und sie fragte daraufhin im Anschluss, ob jemals solch ein Beschluss gefasst würde, nachdem man keine neuen Lehren, die doch nicht abgesegnet sind, verkündigen dürfte. Die Folge war völlige Ruhe unter den Versammelten. Darauf adressierte sie Uriah Smith. Uriah, kannst du dich an solch einen Versuch erinnern? Und Smith war sich unsicher. Er konnte auch keinen einzigen Fall benennen. Daraufhin konnte dieser Beschluss durch Ellen und durch Willie verhindert werden. Es gibt starke Bestrebungen, alles in perfekte Harmonie zu bringen, aber die dafür notwendigen Schritte werden übersehen. Willie sagt weiter, es existiert fast ein Wahn zur Orthodoxie. So wurde ein Beschluss in das Treffen eingebracht, nachdem keine neuen Lehren hätten gelehrt werden dürfen, bis sie nicht von der Generalkonferenz angenommen worden wären. Mutter und ich verhinderten dies. Schaut mal, wie er es im Englischen ausgedrückt hat. Das sind starke Worte. Nach einem intensiven Kampf. Ellen gibt zudem Einblick, durch wen diese Beschlüsse getrieben wurden. Willie und ich mussten ständig auf der Hut sein, damit nicht Vorkehrungen getroffen würden, Beschlüsse zu fassen, die nachteilig für die zukünftige Arbeit wären. Das war ihre Sicht. Es wäre nicht zum Vorteil, es wäre zum Nachteil. Und jetzt wird sie ganz offen. Sie sagt einfach so, wie es ist. Satan scheint Macht zu haben, mein Werk in großem Maße zu hindern. Aber ich zittere, wenn ich daran denke, was gewesen wäre, wenn wir nicht auf dem Treffen anwesend gewesen wären. Die Botschaften, die von eurem Präsidenten aus Battle Creek kamen, zielten darauf ab, euch zu bewegen, voreilige Entscheidungen zu fällen und eine feste Position einzunehmen. Aber ich warne euch davor, dies zu tun. Ihr seid nicht besonnen. Es gibt viele, die nicht wissen, was sie glauben. Erneut die Frage, wer ist hier verwirrt? Ellen oder die Brüder? Ihr Lieben, wiederholt sich nicht da selbst bereits die Geschichte? Denkt man an die Zeit Christi zurück. Gab es da nicht auch Beschlussversuche? Erinnern wir uns dran? Zur Zeit Christi? Und wer war es denn da? Das war das höchste Gremium, was Beschlussversuche eingeworfen hat, nämlich der Hohe Rat. Und was sollte da beschlossen werden? Uns ist gesagt, mehrfach wurde vom Hohen Rat versucht, den Tod Jesu zu bewirken, den Tod Jesu zu beschließen. Aber was ist damals schon in der Geschichte geschehen? Gott hatte Mittel und Wege und treue Gläubige, die diese Beschlüsse verhindert haben. Und wie viele Personen waren es, die damals diesen Beschluss, der die Verurteilung Jesu unmittelbar zur Folge gehabt hätte, verhindert haben? Uns ist offenbar zwei Personen, Josef und Nikodemus. Ellen schreibt später über die Beschlusstreiber, Zitat, sie waren in Dunkelheit und nicht im Licht. Nach dem ersten Scheitern folgten weitere Beschlussversuche. Und für diese Beschlüsse wurde teilweise mit beiden Händen abgestimmt. So sehr waren sie von ihrer Sache eingenommen. Und Jones auf der GK 1893 beim Rückblick auf die GK von vor 5 Jahren berichtet von insgesamt 3 Beschlussversuchen. So lesen wir, es sind nun Leute anwesend unter uns, die sich daran erinnern, es war vor 4 Jahren in Minneapolis, als 3 direkte Versuche unternommen wurden, per Beschluss in der Generalkonferenz festzulegen, was wir glauben. Sozusagen einen Beschluss an den Säulen unseres Glaubens festzuhalten. Wurde uns nicht gesagt, dass, wie bitte? Er gibt hier mehr Einblick, was da geschehen ist. Dass ein Engel Gottes sprach, unternehmt diesen Schritt nicht. Ihr wisst nicht, was die Folgen sein werden und was dies für Folgen hätte. Der Engel sprach, tut es nicht. Das heißt, Gott sendet einen Engel vom Himmel, um diese Beschlüsse zu verhindern. Keiner hat diesen Engel gesehen. Uns ist es offenbart durch Gottes Gnade. Wie häufig sehen wir nicht Gottes Eingreifen in dieser Welt, in unserem Leben, in der Gemeinde? Das heißt aber nicht, dass es nicht passiert. Der Engel sprach die Worte, tut es nicht. Aber die Brüder waren blind dafür. Und haben weiter nach ihren Beschlüssen getrachtet. Und nun würde Ellens Standpunkt das Misstrauen erwecken. Das heißt, Ellens Standpunkt, die gegen diese Beschlüsse war, führte dazu, dass die Brüder ihr restliches Vertrauen, wenn überhaupt noch, sie auch in Ellen verloren. Denn für sie war Ellens Handeln komplett unerklärbar. Und deswegen trafen sie sich jetzt heimlich untereinander, sodass Ellen und Willie nicht anwesend wären. Auch Nikodemus und Josef waren fortan im Hohen Rat unerwünscht. Man hat sie nicht mehr eingeladen auf die Sitzung. Und was ist uns gesagt? Ab dem Moment, wo sie nicht mehr in der Sitzung des Hohen Rates war, was ist einer der ersten Beschlüsse gewesen, der Hohe Rat gefasst hat? Die Verurteilung Jesu. Wie paradox. Die Brüder glaubten, Jones und Wegener würden die Glaubenssäulen niederreißen. Dabei haben sie selbst längst den Glauben an den Geist der Weissagung verloren, aber anscheinend nicht mal registriert. Sobald sie sahen, dass Schwester White nicht mit ihren Ideen übereinstimmte und sich auch gegen ihre Vorschläge und Beschlüsse wandte, die zur Abstimmung auf der Konferenz standen, hatten die Beweise, die sie empfangen hatten, genauso wenig Gewicht für einige wie die Worte, die Christus in der Synagoge in Nazareth gesprochen hatte. Da Ellen nicht auf ihrer Seite war, waren sie eingeschnappt, bockig und hatten kein Vertrauen mehr. Für Ellen war das alles sehr belastend. Wie schön, wenn wir nicht, wie nennt man es, robust werden durch das Leid, durch das wir manchmal gehen, wie nicht abgehärtet werden. Sie war nicht abgehärtet. Sie hat es zutiefst verletzt, was sich dort ereignet hat. Und deswegen wandte sie sich an die Brüder, am gleichen Abend. Und sie spricht, das, was Gott seine Diener beauftragt zu sprechen, war vielleicht nicht das Gleiche, was gegenwärtige Wahrheit vor 20 Jahren war, aber es ist Gottes Botschaft für diese Zeit. Ellen spricht hier von seinen Dienern und sie spricht hier von Gottes Botschaft. Wer waren seine Diener? Und wie lautete Gottes Botschaft, von der sie hier spricht? Also worauf spielt Ellen hier an? Weil sie wird immer deutlicher, je länger der Konflikt schwelt. Weiter heißt es, wenn sich der Geist einmal vorgenommen hat, dem gegebenen Licht in sturer Opposition zu verwehren, ist es schwierig, sich im Nachhinein für das Licht zu öffnen, selbst unter den überzeugendsten Beweisen, welche auf dieser Konferenz gegeben wurden. Wie bitte? Jetzt hört mal zu, was sie schreibt. Jesus Christus war anwesend in jedem Zimmer, in dem ihr untergekommen seid. Wie viele Gebete sind zum Himmel aus diesen Zimmern aufgestiegen? Kein Mensch könnte diese Antwort wissen. Du und ich könnten diese rhetorische Frage stellen, um vielleicht jemanden zu bewegen. Aber nur Gott allein würde die Antwort auf diese Frage kennen. Und wenn Gott die Antwort auf diese Frage gibt, dann offenbart er sich durch seinen Boten. Nur Gott wusste, was in diesen Zimmern passierte. War womöglich Gottes Bote weiterhin Gottes Bote und der Himmel damit in Kenntnis von unserem Leben und registriert der Himmel womöglich unsere Taten und unsere Worte? Ellen schreibt, verlass dein stilles Kämmerlein erst, wenn du dich stark im Herrn fühlst. Zitat Ende. Also erst dann, wenn du den Frieden verspürst. Und was sagte Martin Luther, erinnert ihr euch? Wenn ich nicht jeden Morgen 2 Stunden im Gebet verbringe, geht der Sieg des Tages an den Teufel. Was für eine Aussage. Was für eine große Krise in seiner Zeit. Dementsprechend nahm er sich die Zeit am Morgen. Wer an die Wirksamkeit des Gebets glaubt, bis in unsere heutige Zeit, der wird beten. Er wird genau das tun. Und wer es nicht glaubt, wird es nicht tun. Und sie geht jetzt weiter ins Detail und offenbart, dass Gott es ihr offenbart hat. Gott hat kein Gefallen an solchen, die das Böse gut und das Gute böse nennen. Wenn Eifersucht, genau das war ihr Problem, böse Unterstellungen und schlechtes Reden Raum in der Gemeinde gewährt wird, dann steht die Gemeinde, wie bitte, unter dem Missfallen Gottes. Ellen legt den Finger genau in die Wunde. Sie sagt, dass sie geistlos sind. Warum? Weil sie noch nicht mal in ihren Zimmern beten. Und dass sie letztlich lästern würden, weil sie schlecht reden würden über Jones und Wegener. Auf dem Zimmer, das heißt in deinem Zuhause, bist du so, wie du bist. Ich bin so, du bist so, wie du wirklich bist. Und deswegen wurde Ellen eines Tages gefragt, Ellen, was ist ein Heiliger? Und Ellen fand eine Antwort darauf. Und sie sagte, ich will euch sagen, was ein Heiliger ist. Ein Heiliger im Himmel ist genau das, was er zu Hause in seiner Familie ist. Wer zu Hause Christ ist, der ist in der Gemeinde Christ und der wird auch im Himmel ein guter Christ sein. So einfach ist die Mathematik. So einfach ist die göttliche Gleichung. Das Böse indes war nicht nur auf die Zimmer beschränkt, sondern wurde mittlerweile offen ausgetragen. So haben die Brüder absichtlich die Vorträge von Wegener gestört. Ihr Lieben, in welches Jargon kommen wir hier auf einmal? In welches Niveau geraten wir hier auf einmal? Zudem war, ihr könnt sehen, Wegener klein. Obwohl seine Stimme laut und deutlich zu hören war, haben sie gerufen, wir können dich nicht sehen, Wegener. Was ist das für ein Niveau? Ellen sagt, viele, die ihr Leben aufrichtig Gott weihen. Weißt du dein Leben aufrichtig Gott? Was wird dann passieren? Sie werden überrascht sein, dass sie wie nie zuvor auf Hindernisse stoßen und von Prüfungen und Schwierigkeiten bedrängt werden. Das ist unmittelbar die Folge, sofern du aufrichtig dein Leben Gott weihst. Wenn Wegener sich herangenaht hat, haben sich einige Brüder weggedreht. Und dieser Umgang, was nach außen getragen wird, offenbart letztlich das Innenleben. Es heißt, Der Einfluss von zu Hause macht sich im Gemeindeleben bemerkbar. Deshalb muss jeder, der in der Gemeinde eine Aufgabe übernehmen will, sich zuerst in seiner eigenen Familie bewähren. Und das Zitat geht weiter. Sind unsere Glieder zu Hause gute Christen, dann ist auch das Gemeindeleben in Ordnung. Sehr interessant. Schauen wir mal heute auf das Gemeindeleben. Was offenbart es? Ihnen fehlte geistliches Leben. Sie waren abgestumpft. Sie waren lieblos geworden. Sie waren erkaltet. Sie waren verbohrt. Sie waren unempfänglich geworden. Und der Letzte, der Ihnen jetzt noch helfen konnte, wäre Gott gewesen. Und deswegen probierten Ellen und Willie das gemeinsame Gebet. Wäre doch das zumindest möglich, zusammen zu beten. Diese Lektion sollte nicht allzu schwer sein für Prediger und Delegaten aus aller Welt. Als ich mich deutlich zu meinem Glauben äußerte, gab es viele, die mich nicht verstanden und berichteten, Schwester White habe sich geändert. Schwester White sei von ihrem Sohn Willie White und von Ältesten Jones beeinflusst worden. So sah ich mich mit Bekundungen und Kritik konfrontiert, aber keiner der Brüder kam zu mir, um Erklärungen von mir zu erhalten. Wir versuchten intensiv, uns mit allen leitenden Brüdern, die im Haus unterkamen, in einem nicht belegten Raum fürs Gebet zu treffen, aber schafften dies nur für 2 oder 3 Mal. Sie bevorzugten, auf ihre eigenen Räume zu gehen und untereinander zu sprechen und für sich zu beten. Es gab für uns keine Gelegenheit, die Vorurteile, die so fest verankert waren, niederzureißen. Wir hatten keine Möglichkeit, die Missverständnisse in Bezug zu mir, meinem Sohn, E.J. Wagon und A.T. Jones zu beseitigen. Nicht mal das Gebet, nicht mal der Austausch war mehr möglich. Wo sind wir hier bloß gelandet? Niemand würde denken, dass wir hier auf einer Generalkonferenz, der wichtigsten überhaupt von allen Generalkonferenzen, gelandet sind. Wenn das Sprechen nicht mehr möglich wäre, was könnte man dann zumindest noch tun? Zumindest beten oder zumindest schreiben. Schreiben könnten sie ihr nicht verbieten. Deswegen würde Ellen ihre Gedanken, das, was ihr auf dem Herzen lag, einfach niederschreiben und am Montagmorgen letztlich schreiben und am Montagabend den Brüdern vorlesen. Und sie las jetzt vor. Ich erklärte ihnen, dass ich kostbare Wahrheit gehört hätte, die mein Herz bewegt. Denn diese überaus herrliche Wahrheit, die Gerechtigkeit Christi und das Opfer für die Menschen gegeben, ist unauslöschlich meinem Gemüt durch den Geist Gottes aufgedrückt. Wurde dieses Thema nicht in den Zeugnissen wieder und wieder vorgetragen? Als der Herr meinen Brüdern die Bürde aufgetragen hat, diese Botschaft zu verkündigen, war ich Gott unaussprechlich dankbar, denn ich wusste, dass es die Botschaft für diese Zeit war. Ellen würde immer deutlicher werden. Mittlerweile durfte jedem klar sein, wer waren die Boten Gottes und was war die Botschaft Gottes? Wäre es denkbar, dass Gott für sie in ihrer Zeit Licht hatte, aber die Brüder es nicht erkannten? Sie schreibt weiter, auch trug ich vor, dass der Geist, der auf dem Treffen bekundet wurde, unangemessen sei. Wie schön sie es ausgedrückt hat. Sie probiert, die Rückkehr, die Besinnung, die Reue ihnen leicht zu machen. Es sei unangemessen, Brüder. Sie hätte viel stärkere Worte finden können. Ich bestand darauf, dass der richtige Geist, ein Christusähnlicher Geist, bekundet werden sollte. Wie bitte? So wie ein ältester E.J. Wagoner während seiner Präsentation dargeboten hat. Es sollte keine Sticheleien gegen Brüder vorgebracht werden, die von der eigenen Sicht abweichen. So wie ältester Wagoner sich wie ein christlicher Gentleman verhalten hat, sollten sie es ihm gleich tun. Ihnen wurde von Gott selbst während der GK ein Vorbild präsentiert. Guck, daran könnt ihr euch orientieren. Macht es doch wie er. Sie waren nicht frei von Vorbildern in dieser Zeit. Wie häufig nehmen wir uns Menschen zum Vorbild? Das ist legitim. Nicht darauf verlassen, allein auf Gott vertrauen, aber trotzdem gucken wir automatisch und suchen uns entsprechende Vorbilder, wenn jemand wirklich den Weg mit Gott geht. Wäre es denkbar, dass die Adventisten blind für Christus waren und Christus in den Boten und in der Botschaft nicht erkannten? Jones und Wagoner waren 1888 bereits zu Außenseitern der Gemeinde. Gibt es sowas in der Gemeinde? Das kenne ich von meiner Schulzeit, Außenseiter. In der Grundschule war ich selber ein Außenseiter. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Aber gibt es sowas in der Gemeinde, Außenseiter? Dies ist die Taktik Satans. Bis heute, die Gesellschaft und die Medien schaffen sich ständig ihre Außenseiter. Das sind die Verschwörer, das sind die nicht ganz Gescheiten, das sind die Ausgestoßenen, das sind die sonst was. Man findet immer neues Vokabular, welchen Stempel man ihnen aufdrücken könnte. Und was ist die Folge davon? Du hörst nicht mehr zu. Und du isolierst dich von ihnen. Und genau das passierte hier. Und genau das war die Taktik. Genau das war der Plan Satans. Und er war damals damit erfolgreich. Christus war ein Außenseiter. Die Jünger waren Außenseiter. Und dieser Plan ist bis heute erfolgreich. Und dennoch würde sich Ellen positionieren und würde sich bekennen, welche Seite die richtige Seite ist. Und die Folge davon war, Zitat, einige nun begannen, die Dinge anders zu sehen. Gottes Geist war weiterhin am Wirken und am Kämpfen für jede Seele. So kam es zu Gesprächen im Anschluss. Man kam dann mit Fragen zu mir, Schwester White, denkst du, dass der Herr neues Licht für uns als Volk hat? Ich antwortete, und sie spricht nicht in Rätseln, sie spricht, dass es jeder versteht, ganz gewiss. Dann wurde vorgebracht, wenn unsere Sicht über das Gesetz in Galater nicht richtig ist, dann haben wir nicht die dritte Engelsbotschaft. Und dann gibt es nichts Herausragendes in unserem Glauben. Ihr seht, wie ihre Sicht verbohrt und verblendet war. Dazu sagte ich, Brüder, das ist es, was ich euch versuche zu sagen. Diese Aussage ist nicht wahr. Gott war am Wirken. Und langsam dämmerte es ihnen. Aber da, wo Gott am Wirken ist, ist immer auch Satan am Wirken. Das ist die eiserne Regel, die sich über 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Gott wirkt in Eden und wer ist sofort auf der Stelle? Luzifer ist auf der Stelle, die sich durch diese Menschheitsgeschichte durchzieht. Und der nächste Tag war ein Dienstag, der 23. Oktober. Und früh am Morgen würden sich die Brüder erneut zu einem Treffen zusammentun. Natürlich waren Ellen und Willy erneut unerwünscht. Und sie würden dort die Tatsachen verdrehen, nämlich Ellen wollte die Butler-Fraktion nicht sprechen lassen über das Gesetz in Galater und viele andere Unwahrheiten, falsche Behauptungen. Ein Anwesender, den Gott in seinem Gewissen sprach, eilte raus und holte Willy und brachte ihn zum Treffen. Willy daraufhin verteidigte seine Mutter und sagte, dass sie absolut gewillt sei, Zitat, auch zu hören, was die andere Seite zu sagen hatte. Sie hatte sich ja schon vor Jahren für eine offene Debatte ausgesprochen, weil es der Wahrheit keinen Abbruch tun könnte. Später an diesem Morgen sollte dann Morrison sprechen. Merken wir uns mal diesen Namen, Morrison. Er war von der GK berufen, Wageners Sicht zu widerlegen über das Gesetz in Galater. Als er begann zu sprechen, aufs Podium zu gehen, wurde der Vorschlag eingebracht, die Debatte zu verschieben. Nein, lass uns jetzt nicht über das Gesetz in Galater hier besprechen, obwohl es schon geplant war. Warum? Weil ihr bester Mann würde fehlen. Wer wäre der beste Mann für die richtige Sicht in Galater? Kommt, ein kleiner Wissenstest, um vor der Narkose zu schützen. Dankeschön. Das war Butler. Smith schloss sich dem sofort an. Und dann schon schwuppsdiwupps fand dieser Vorschlag eine allgemeine Zustimmung. Denn schließlich waren die Traditionalisten ja extrem benachteiligt, ne, mit ihrer bisherigen Ansicht. Daraufhin erneut, Ellen war auf dem Podium platziert, stand sie auf und sprach, Brüder, dies ist das Werk des Herrn. Meint ihr, dass der Herr in seinem Werk auf ältesten Butler wartet? Wie schön, so eine klaren Gedanken. Das war die himmlische Sicht. Der Herr möchte, dass sein Werk vorangeht und wird auf keinen Mann warten. Fertig. Die Folge war keine Erwiderung. Morrison trug dann seine Sicht, die traditionelle Sicht der Adventisten, in mindestens 7 Präsentationen vor Und er trug auch vor, dass doch Adventisten, Zitat, schon immer an die Rechtfertigung aus dem Glauben geglaubt hätten. Und somit sei diese Lehre kein neues Licht, also Wegeners Lehre. Und er befürchtete, dass diese Debatte über das Gesetz oder dass durch diese Debatte das Gesetz, Zitat, seine wichtige Stellung verlöre. Also nicht drüber sprechen. Und dann folgte Allens Einschätzung über Morrisons Präsentation. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke auf, dass es sein könnte, dass wir nicht die korrekte Sicht über das Gesetz in Galater vertraten. Denn die Wahrheit bedarf nicht eines solchen Geistes, um sich zu erhalten. Allen verfasste diese Zeilen direkt nach der Präsentation von Morrison. Allen bezieht sich hier auf die geheimen Sitzungen, auf die Sticheleien gegen Wegener und auf das Hin und Her vor dem Vortrag von Morrison. Nach Jones präsentierte Morrison, der war ja der offizielle Vertreter, Zitat, Rechtfertigung durch alles Mögliche, aber nicht durch den Glauben, Zitat Ende. Nach dem Vortrag, jetzt kommt das Zweitschönste, was mich so sehr bewegt hat. Nach dem Vortrag würden Jones und Wegener die Gelegenheit bekommen, zu reagieren. Und sie taten dies ziemlich eindrucksvoll. Denn sie würden beide auf das Podium gehen, mit ihren Schwertern geöffnet, und sie würden abwechselnd Passagen aus dem Worte Gottes, weil Gott ist sehr wohl imstande, sich selbst zu verteidigen, vorlesen. Und das war ihre einzige Antwort, ohne irgendeinen hinzugefügten menschlichen Kommentar. Und der ganze Raum war stille. Ihren Worten, sie wären nicht gekommen, um zu debattieren. Ich unterschreibe das hier nicht auf dieser Tafel. Folgten die Taten. Das bekräftigt dein Zeugnis. Zudem war es für Allen so, dass all das, was sie jetzt miterlebte, und sie hatte schon einiges miterlebt, sie hatte schon die Milleritenzeit, sie hatte die Enttäuschung, die kleine und die große Enttäuschung, alles miterlebt. Das Studieren in den Nächten, was ist die Lösung? All diese Kämpfe, die Armut, all diese Dinge hat sie miterlebt. Aber das war zu viel für sie. Sie war sehr belastet durch das, was sie hier zwischenmenschlich erlebte. Daher hatte sie die Absicht, die Konferenz zu verlassen. Und zwar zum Dienstag. Durch die Gnade Christi fühlte ich mich von Gott getrieben, vor die leitenden Brüder zu treten, hoffend und betend, dass der Herr ihre blinden Augen öffnen möge. Ich dachte, ich hätte alles mir Mögliche getan. Das Licht, das der Herr mir gegeben hatte, zu präsentieren, sodass ich mich nun still von dem Treffen hätte zurückziehen können. Durch die Hintertür, keiner hört was, da bin ich weg, ihr kommt doch ganz gut ohne mich klar, ihr merkt es wahrscheinlich gar nicht. Es bestand eine feste und entschiedene Gegenwehr gegen alles, was ich ihnen hinsichtlich der Behandlung der Brüder Jones und Wegener sagte. Mutmaßungen, Gerede, harte Worte zeugten von dem Geist derer, die sie aussprachen. Sie war entschlossen. Aber wer wäre auch entschlossen? Gott wäre entschlossen. Also was macht Gott, wenn es nötig ist, in unserem Leben, in unser Leben eingreifen? Und manchmal sehen wir diese Dinge des übernatürlichen Eingreifens, manchmal sehen wir sie nicht und werden erst in der Ewigkeit davon erfahren. Aber an dieser Stelle erhielt sie einfach in der Nacht einen Traum. Und durch diesen Traum wurde sie aufgefordert zu bleiben. Aber lest selber. In der folgenden Nacht, nachdem ich entschieden hatte, nicht länger in Minneapolis zu bleiben, brachte mir eine große Person mit bestimmendem Auftreten in einem Traum oder einer Vision, ich kann es nicht mehr sicher sagen, eine Nachricht und offenbarte mir, dass es Gottes Wille für mich sei, auf meinem Posten zu bleiben. Er sagte, für diese Arbeit hat Gott dich aufgerichtet. Von dem Treffen werden Entscheidungen folgen, die das Leben oder den Tod bedeuten können. Worauf der Engel hier anspricht, unmittelbar vor Minneapolis war Allen schwer krank geworden. Aber dann wie ein Wunder, und es war ein Wunder, war sie gesund geworden und nur so konnte sie an der Generalkonferenz teilnehmen. Und genau darauf bezieht sich nun der Engel. Du möchtest jetzt gehen, obwohl genau deswegen Gott dich dafür gesund gemacht hat? Nach der Einschätzung der Leiter ging es nur um den Streit, um einen Streit um richtige Theologie. Aber nach der Einschätzung des Himmels ging es um Leben und Tod. Und wir lesen weiter. Er sagte, dieser Engel sagte, folge mir. Und jetzt zeigt sie, sie könnte nicht nur fragen, wie viele Gebete sind aus eurem Zimmer aufgestiegen. Jetzt würde Gott durch sie ganz konkret antworten, was in diesen Zimmern passiert ist. Der Engel sprach, folge mir. Ich folgte meinem Begleiter. Und er führte mich zu den Häusern, in denen die Brüder untergebracht waren. Und er sagte, höre die Worte, die sie sprechen. Diese Worte, diese werden aufgezeichnet in den Büchern. Ich hörte die Worte, die sie sprachen. Sarkastische Bemerkungen wurden untereinander ausgetauscht, um A.T. Jones, E.J. Wegener, Willie White und mich zu verhöhnen. Das heißt, Gott kennt sehr wohl unsere Unterhaltungen. Er kennt sogar unsere Gedanken. Und Engel schreiben diese Dinge nieder. Weiter sprach mein Begleiter, sie sind vergiftet mit dem Geist des Widerstandes und wissen so wie ein Betrunkener nicht, welcher Geist ihre Worte und Handlungen steuert. Wie bitte? Wenn sie ihre Zimmer betraten, folgten ihnen böse Engel dahin. Da sie die Tür für den Geist Christi verschlossen hatten und seine Stimme nicht hören wollten, die Stimme des Gebets war selten zu hören. Wie blind sind wir für die Vorgänge hinter dem Vorhang? Dennoch gibt es diese Vorgänge hinter dem Vorhang. Und Engel begleiteten sie auf ihre Zimmer. Welche Engel begleiten dich? Welcher Geist begleitet dich? Welcher ist dein Gott, den du erwählt hast? Ihr wurde noch mehr gezeigt. Auf einem Zimmer, das kann kein Mensch wissen, auf einem Zimmer war kein lautes Gebet mehr für 2 Wochen zu hören. Das war die Crème de la Crème der Gläubigen, nicht irgendeiner Fußballmannschaft oder sonstigen Partyvereins. Und jetzt kommen sie dort unter und kein Gebet für 2 Wochen. Stell dir vor, eine Leinwand, eine weiße Leinwand, nicht so eine schöne Leinwand, hier wie von David Dupré gezeichnet, wo jeder einzelne Strich gezeichnet wurde. Was für ein Herz steckt dahinter, um diesen Traum, den Ellen im Jahre 1868 hatte, für uns mal vor Augen zu führen. Vermutlich war es im Original noch schöner, aber stell dir vor, eine weiße Leinwand. Und auf dieser Leinwand wird dein Leben der letzten Woche abgebildet. Dein Lebenswandel, deine Gespräche in der Familie, deine Gespräche unter Arbeitskollegen, die Musik, die du im Auto gehört hast, das, was du dir im Internet alles angeschaut hast, sämtliche Gedanken, die du gehabt hast. Wäre es ein wenig peinlich für dich? Der Punkt ist der, Gott sieht sie jeden Tag. Auch wenn diese weiße Leinwand für niemanden, Gott hat es so eingerichtet, er kennt unser Schamgefühl, seitdem wir bekleidet werden mussten im Garten Eden. Da kam dieses Schamgefühl auf. Deswegen hat er es so eingerichtet, dass unsere Gedanken bei uns bleiben und eben nicht weitergetragen werden können. Aber auch wenn niemand anderes sie liest, Gott liest sie trotzdem so oder so. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Ellen White schreibt, was die Gemeinde am meisten fürchten sollte, sind nicht die offenen Gegner, die Ungläubigen und nicht mal die Spötter, sondern den Einfluss unaufrichtiger Menschen, die sich zu Christus bekennen, aber, haben wir das jemals so gelesen, den Segen Gottes zurückhalten. Und genau das passierte auf der GK. Sie haben den Segen Gottes, den er geben wollte, den Spätregen, zurückgehalten. Eine tiefe Beziehung zu Gott entwickelt sich nicht zufällig, entwickelt sich nicht bei gelegentlicher Begegnung, mal hier im Gottesdienst und dann mal wieder 3 Wochen später ein Gebet und dann habe ich da eine Andacht gelesen, sondern das muss gepflegt werden und braucht Zeit, wie jede Ehe, wie jede Vater-Kind-Beziehung, Mutter-Kind-Beziehung. Auch wurde ihr gezeigt, dass die Brüder ihre üble Nachrede betrachteten als, Zitat, besondere Gabe der Wahrnehmung gegeben von Gott, Zitat, Ende. Der Engel sprach zu mir, es bist nicht du, den sie verachten, sondern sie verachten die Boten und die Botschaft, die ich meinem Volk gesandt habe. Satan hat ihre Augen verblendet und ihr Urteilsvermögen irregeführt. Solange sie nicht ihre Sünden bereuen, werden sie weiterhin mit ihrer ungeheiligten Unabhängigkeit, mit der sie den Geist Gottes gekränkt haben, in Dunkelheit tappen. Spätestens jetzt war für alle klar. Ab jetzt hätte niemand mehr eine Ausrede, wer die Boten waren und wer die Botschaft, was die Botschaft war, die Gott gesandt hatte. Und dies erklärt jetzt all die Kämpfe, die da ausgefochten wurden. Das heißt, sofern Gott erneut Boten sendet und erneut mit einer Botschaft kommt unter Gottes Volk, dann werden wir in der Gemeinde genau die gleichen Kämpfe erwarten dürfen. Ihr Gott war Satan. Das sagt Gott sei Dank nicht ich. Das sagen die Zeugnisse. Und dieser hat sie blind gemacht. Niemals zuvor, sagt sie, habe ich unter unserem Volk solche Selbstgefälligkeit gesehen und den Unwillen, Licht anzuerkennen und zu akzeptieren wie in Minneapolis. Mir wurde gezeigt, dass niemand unter den Anwesenden, die weiterhin diesen Geist pflegen, würden imstande wären, den Wert der vom Himmel gesandten Wahrheit zu erkennen. Bis sie nicht ihren, da ist er schon wieder, unser größtes Problem, ihren Stolz demütigten und bekannten, dass sie nicht getrieben vom Geist Gottes, wer treibt dich dann an? Nicht getrieben vom Geist Gottes waren, sondern ihre Herzen voller Vorurteile waren. Verstehen wir nun, warum unbedingt verhindert werden mussten all die Beschlussversuche? Wie könnten diese festlegen, was Wahrheit ist, wenn sie selber blind sind und unwillig sind, überhaupt nur Licht, wenn es schon da war, anzunehmen und nach Ellens Worten von einem anderen Geist getrieben waren? Fassen wir zusammen. 17.10. begann die GK. Wagner signalisierte, er ist nicht gekommen zum Streiten. Er hält mindestens 9 Vorträge über die Gerechtigkeit durch den Glauben. Das Gesetz in Galater erwähnt er nur beiläufig. Am 18.10. nimmt Ellen einen Geist wahr, der ungeeignet ist, Licht anzunehmen. Und deswegen wandten sich Wagner und Ellen mit Appellen an die Brüder, dass sie doch ihre Vorurteile aufgeben sollten. Am 20.10. hatte Ellen erneut aufgerufen, dass sie sich doch öffnen mögen für die Wahrheit, sonst würde Gottes Geist zurückgezogen werden. Wie bitte? Ging es darum? Einige Brüder kamen dadurch ins Nachdenken. Zitat, Licht, Freiheit und Segen kam über die Zuhörer. Zitat, dieser Tag war der schönste in meinem Leben. Zitat, wir verspürten die Gegenwart Gottes. 21.10. Ellen sagt, Zitat, es ist Gottes Botschaft für ihre Zeit. Trotz der Vorurteile der Brüder, orientier dich nicht an den Brüdern, orientier dich an deinem Gott, zu dem kannst du beten und aus seinem Wort kannst du lesen, das reicht aus. Das spricht nicht dagegen, sich einen guten Rat zu holen. Wo viele Ratgeber sind, ist guter Rat. Ellen sagte, dass Jesus in ihren Zimmern anwesend war. Die Brüder verstanden aber Ellens Standpunkt nicht mehr. Denn sie meinten, Ellen habe sich verändert. Ihr Lieben, sie hat sich nicht verändert. Wer hatte sich verändert? Sie hatten sich verändert. Und ein gemeinsames Gebet war nicht mehr möglich. Dann am 22.10. Ellen spricht von kostbarer Wahrheit. Sie spricht von neuem Licht und sie verweist auf Wageners christlichen Charakter. Am 23.10. stellt Morrison die akzeptierte Sicht dar. Und daraufhin zweifelt Ellen erstmals an, dass sie jemals die richtige Sicht darüber hatten, über das Gesetz in Galater. Unter anderem wegen des Verhaltens der Brüder. Jones und Wagner lesen dann abwechselnd aus ihren Bibeln vor. Ellen will die GK verlassen. Gott sendet einen Engel, der sie daran hindert, der sagt, Gott hat dich dafür aufgerichtet für diese GK. Und der sagt, es geht um Leben und Tod. Und dieser Engel gewährt auch gleichzeitig Einblicke in ihre Zimmer. Und sie sieht, wie böse Engel den Brüdern folgten. Und sie sieht, wie Boten und Botschaft verachtet werden. Und sie sieht, wie der Geist Gottes gekränkt wurde. Ihr Lieben, wie soll das noch weitergehen? Der allgemeine Geist war, sich der Wahrheit gegenüber zu verschließen. Das war Common Sense. Darauf waren sie einig, wenn sonst sie auch verstritten waren. Die Brüder waren sich untereinander am Bekriegen. Ellen will abreisen, Gottes Bote will abreisen und selbst der Geist Gottes wurde ihr offenbart, ist betrübt. Was für eine Zustandsbeschreibung. Und zudem, jetzt kommt die schlechte Nachricht, die Konferenz war ja erst zur Hälfte vorüber. Was sollte denn jetzt noch folgen? Und die Antwort, wie das noch mehr und weiter an die Spitze getrieben werden könnte und wie es weitergehen würde, auf der zweiten Hälfte der GK wollen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Mag Gott uns helfen, dass wir aus diesen Dingen, aus dieser Geschichte unsere Lehren ziehen und sehen, dass Gott uns im Visier hat, dass er auf unser Leben blickt, wohlwollend blickt. Auch hier, es war wohlwollend, dass wir unseren Kurs ändern, falls wir einen falschen Kurs eingenommen haben. Und wir müssen ihn nicht ändern. Wir müssen nur Gott unseren Willen ausliefern. Und er wird uns ganz sachte wieder zurück auf welchen Pfad führen? Auf diesen schmalen Pfad zurückführen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank erneut, dass wir dein Wort haben, dass wir dich noch in dieser Welt haben, du dich noch nicht zurückgezogen hättest. Wenn wir Gott wären, wir alle hätten uns vermutlich schon während der letzten 6000 Jahre von diesem Planeten zurückgezogen und wären irgendwohin verreist, um ein schönes Leben zu haben und dieses Leid nicht mehr ertragen zu müssen. Vielen Dank, dass deine Liebe so groß ist, dass du es nicht tust wie wir Menschen. Lass deinen Willen geschehen, präge uns die Dinge, die wir erfahren haben, ein, dass wir sie nicht vergessen und in Zukunft unsere Lehren, unserem eigenen Leben daraus ziehen. Vielen Dank dafür im Namen Jesu. Amen.